The future is unwritten.
Heute haben wir uns entschieden, mit der AFBL zusammenzuarbeiten und möchte ganz kurz dazu kommen, diese nette Gruppe vorzustellen. Die AFBL bezeichnet sich selbst als eine antideutsche feministische Frauengruppe. Ihre thematischen Schwerpunkte waren in letzter Zeit vor allem die deutsche Geschichtspolitik, Kritik an dem Projekt Europa und der Rolle Deutschlands darin, sowie Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. Sie trifft sich regelmäßig, diskutiert und publiziert und sie ist entstanden auch aus einer Kritik heraus an männlicher Dominanz in der linken Szene, bei Demos und in Diskussionen und sieht darin eine feministische Perspektive notwendig und macht diese auch innerhalb linker Debatten stark. Publiziert haben sie unter anderem in der Phase 2. Da ist ein Artikel, auf den sich auch inhaltlich etwas noch beziehen werden, erschienen im Dezember 2010. Das war die Phase 2, Nummer 38. Und der lief unter dem Titel Vergeschlechtlichung des Kapitalismus, warum Gender Trouble und das Kapital zwar zusammenkommen, aber noch nicht zusammengehen. Und dies wird als inhaltlicher Schwerpunkt auch heute zu bezeichnen sein. Und mit dieser Einleitung würde ich gerne dann an das Input-Referat der zwei Referentinnen abgeben.
Bevor es wirklich zum Referat kommt, kommt jetzt noch Einleitung Teil 2. Ja, wir sind nämlich heute Abend hier eingeladen, um über feministische Ökonomiekritik zu sprechen, wie schon gesagt wurde. Das freut uns natürlich sehr, verweist aber auch schon wieder eigentlich direkt in den Kern unserer Veranstaltung, dass es erstens vielleicht nicht untypisch ist, dass hier Frauen auf dem Podium sitzen, um über den feministischen Teil zu sprechen und auch, dass gesagt wird, dass die feministische Ökonomiekritik eine eigene Veranstaltung bedarf und Geschlecht eben nicht als integraler Bestandteil einer einer ökonomiekritischen Perspektive angesehen wird. Darum rangt sich dann auch ja unsere Input-Referate, die sich eben an Genderforschung aktuellerer Couleur orientiert. Also es geht hier nicht direkt um die Frauenfrage, sondern eher um sehr komplexe Sachverhalte, also um die doppelte Perspektive von kapitalistischer und geschlechtlicher Vergesellschaftung, die wir genauer ausführen wollen. Dazu will ich auch gleich sagen, also wenn es Nachfragen gibt wegen schwierigen Wörtern oder so, können die einfach reingestellt werden. Wir versuchen darauf zu achten, dass wir die sofort beantworten. Ansonsten kriegen wir Diskussionsbeiträge meistens nach dem Referat. So. Der Aufbau unserer Veranstaltung gliedert sich so, dass jetzt hier nach meiner kleinen Einleitung erstmal Inka was sagen wird, wie nämlich aus dem Kontext der 68er heraus die zweite Frauenbewegung und deren ökonomiekritische Ansätze entstanden sind. Dann werde ich im zweiten Hauptteil was sagen zu ganz brandneuen Konzepten, die also seit einigen Jahren in so queer-feministischen Kreisen diskutiert werden. Da geht es einmal um Gibson Graham, die wir in dem Artikel auch weiter besprochen haben, die auf eine Diversifizierung des Kapitalismus hinaus wollen. Das werde ich dann genauer erklären. Und im zweiten um den Begriff der sexuellen Arbeit, das heißt wirklich auf den Arbeitsbegriff. Insofern schließt sich unser Konzept auch so ein bisschen an den Widerspruch, der schon gerade genannt wird. Verhandeln wir eigentlich Kapitalismus als strukturelles oder als individuelles Problem? Wie kann man das zusammenbringen? Oder wo passt das einfach auch gar nicht zusammen? Genau, dann würde ich jetzt erstmal an den ersten Teil übergeben. Achso, nach meinem Teil kommt dann noch mal ein Schluss zur Zusammenfassung und hoffentlich zur Diskussionsanregung.
Ja, hallo. Also ich würde jetzt erst zur zweiten Frauenbewegung, zum Beginn quasi von feministischer, marxistisch geprägter, teilweise Ökonomie, Kapitalismuskritik was sagen. So ein bisschen auf Arbeiterfrage und Frauenfrage am Rande eingehen, aber dann vor allen Dingen nochmal was zu ganz grob zu gesellschaftlichen Veränderungen und vielleicht zur aktuellen Lage. Also es hat sich ja doch einiges geändert seit den 70er Jahren. Ja, okay, ich fange mal an. Ich lese erstmal vor. Ich versuche irgendwie frei zu reden, vielleicht zwischendurch, aber es kann gut sein, dass das nicht ganz hinhaut. Also als Sigrid Damm-Rüger, eine Studentin, auf einer der letzten Delegiertenkonferenzen des SDS, also der zentralen Organisation der Studentenbewegung in der Bundesrepublik, 1968 Tomaten auf den Genossen Kral warf, ein der Theoretiker des SDS, reagierte sie dabei auf die Nichtbeachtung der Forderung von Frauen innerhalb des SDS, in dem Sinne, dass kurz davor, also wirklich direkt davor, Helke Sander eine Rede für den Aktionsrat zur Befreiung der Frau gehalten hatte, die auf Gelächter und Nichtbeachtung gestoßen ist. Also es einfach nicht weiter diskutiert wurde. Sander formulierte in ihrer Rede das zentrale Anliegen der Frauen, der ja, dann später der zweiten Frauenbewegung, was heute auch immer noch gerne zusammengefasst wird unter dem Slogan »Das Private ist politisch«. Sie problematisierte das auf die Öffentlichkeit reduzierte radikale Auftreten der Genossen, die sich im Privaten wie der bürgerliche Mainstream verhielten. Sander konstatiert, also ich zitiere das kurz, »Wir stellen fest, dass der SDS innerhalb seiner Organisation ein Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse ist. Und das war so der zentrale Kritikpunkt, die zentrale Forderung der Rede oder auch des Aktionsrats zur Befreiung der Frau, war die Gründung von Kinderläden. Und es war ein ganz pragmatischer Ansatz, dass auch Frauen mit Kindern Zeit haben, Politik zu machen oder sich anderweitig engagieren zu können. Und auf diese Forderung reagierten die Genossen mit dem Verweis, dass sie Kinderläden schon unterstützen würden, aber eben in Arbeitervierteln. Und wenn es in ihrem eigenen Umfeld passiert, dass es dann ja nicht zum Arbeiterkampf gehört und damit eben keine Politik ist. Und was sich hier zeigt, war in dem damaligen marxistischen Arbeiterbewegungsvokabular, wurde als eigentlich Haupt- und Nebenwiderspruch Rhetorik abgetan. Das heißt, die Frauenfrage ist ein Nebenwiderspruch und wenn der Hauptwiderspruch heißt, die Arbeiterfrage gelöst ist, wird auch die Frauenfrage gelöst sein. Und damit wurden die Frauen, die politisch aktiv sein wollten, eigentlich, also ihr Anliegen wurde als Nebenwiderspruch deklassiert in dem Moment. Und also dieses Ereignis, der Tomatenwurf und auch der Beginn der zweiten Frauenbewegung, entstand also ganz klar im linken Kontext, wobei natürlich dann die weitere zweite Frauenbewegung nicht unbedingt sich immer nur noch an der Linken abgearbeitet hat oder an revolutionären, sozialistischen, marxistischen Ideen und da versucht hat, feministische Perspektiven zu integrieren, sondern auch zum Beispiel, also Ali Schwarzer bezeichnenderweise den Beginn der zweiten Frauenbewegung nicht mit 68 und dem Tomatenwurf, sondern mit der Abtreibungskampagne von 1971, also wo Frauen alle, in der Emma war es, glaube ich, ne? Mit Wir haben abgetrieben und so, wo der direkte Konnex zur linken Politik jetzt nicht mehr so präsent ist. Und dennoch setzte sich natürlich die Diskussion um das Verhältnis Kapitalismus kritischer und feministischer Politik, insbesondere in marxistisch geprägten Kreisen, weiter fort. In den 1970er Jahren wurde es exponiert in der sogenannten Hausarbeitsdebatte geführt oder verhandelt. Zentrales Anliegen war hier eine Anerkennung der Tätigkeiten im Haushalt, die primär von Frauen ausgeführt wurden und auch immer noch werden, als Arbeit. Und damit auch eine Integration eigentlich in klassisch-marxistische Diskussionen. Also, ja. Hierin manifestiert sich auch schon ein Spannungsfeld, in dem sich mit Einschränkungen eine der Hauptlinien feministischer Kapitalismuskritik herausstellen lässt. Also einerseits geht es immer um eine Anerkennung innerhalb bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaftung und andererseits soll es immer auch ein darüber hinaus geben, eine kritische Perspektive, eine Kritik an Patriarchat insgesamt oder Kapitalismus insgesamt. Und also darin zeigt sich auch eine These, die man wie folgt zusammenfassen kann. Viele feministische Ökonomiekritiken entstehen eigentlich aus alltäglichen Problemen heraus. Also ich will das nicht in dem Sinne verallgemeinern, dass alle daraus entstehen, aber sowohl vom Anbeginn als auch dann, also nicht vom Anbeginn, vom Beginn der zweiten Frauenbewegung als durch die Zeit weg, lässt sich das häufig feststellen, dass aus einem individuellen oder auch kollektiveren Leidensdruck heraus und alltäglichen Schieflagen eigentlich Kritik entsteht und die dann wiederum theoretisiert wird. Und darin, also zeigt sich in diesen feministischen Theoretisierungen im Bereich der Kapitalismuskritik eine Ambivalenz, einerseits zu fordern, dass die eigene Position innerhalb des Kapitalismus anerkannt wird, was sich in der Diskussion um Hausarbeit noch zeigen wird, da werde ich gleich noch drauf eingehen, wenigstens kurz, und andererseits gleichzeitig die Arbeitsgesellschaft im Rekurs auf Marx, also als Ganze, kritisiert werden soll. Es wird dabei also eigentlich eine Doppelposition eingenommen, die immer auch auf Alltagspraxen und auf den Leidensdruck rekurriert. Und darauf werden wir aber im weiteren Verlauf der Veranstaltung noch eingehen, wie sich dieses Spannungsfeld auch in Bezug auf die Frage der Anerkennung, also oder vor allem in Bezug auf die Frage von Anerkennung, was ich in Bezug im Bereich der Hausarbeitsdebatte nochmal aufzeigen werde und dann aber vor allem Sonja in neueren queerfeministischen Ansätzen artikulieren wird und auch auf die Frage, was Arbeit ist. Und in diesem Rahmen ist es natürlich jetzt nicht möglich, die Marxische Theorie oder Marxismus und den kompletten Arbeitsbegriff da einheitlich wiederzugeben, zumal der auch nicht einheitlich ist und es darüber auch Streit gibt. Aber also was sich primär herausstellen lässt, ist, dass Arbeit im Marxismus oder auch in der Marxischen Theoriebildung ausschließlich als warenproduzierende Arbeit oder mehrwertschaffende Arbeit, heißt produktive Arbeit, begriffen wird. Und das heißt, eigentlich, und ich nehme jetzt auch, oder wir nehmen im Folgenden auch eigentlich den weiteren Begriff erstmal von Lohnarbeit. Das, also Arbeit ist Lohnarbeit und andere Tätigkeiten, wie insbesondere Tätigkeiten im Haushalt, sind eben keine Arbeit. So wird das in diesen Diskussionen häufig immer noch diskutiert. Genau. Und wenn nun Arbeit nur produktive Arbeit ist und eben Lohnarbeit, dann stellt sich die Frage, was mit den reproduktiven Tätigkeiten ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, die erstmal unmittelbar nicht als Arbeit anerkannt werden und die eben, also reproduktive Tätigkeiten sind all die Dinge individuell oder kollektiv, die zur Regeneration der jeweiligen Individuen, wie aber auch zur Erhaltung der Gattung oder wie auch immer, also Fortpflanzung etc. gehört auch mit zur Reproduktion. Das wird nochmal, also das kommt gleich nochmal, warum ich das jetzt erwähnt habe, meine ich. Und damit, dadurch, dass es halt die Form von eine Form von Vorbereitung auf die Arbeitswelt oder auf die Arbeit für den nächsten Tag etc. ist, gehört sie eigentlich konstitutiv mit zur kapitalistischen Gesellschaft und andererseits wird es in der marxistischen Interpretation nicht beachtet und der Klassenkampf bleibt der Arbeiterkampf und also es bleibt alles in diesem eng gefassten Feld von Arbeitskampf eigentlich verhaftet. Und da greifen jetzt die feministischen Ansätze an oder knüpfen daran an, um die Anerkennung reproduktiver Tätigkeiten innerhalb dieser Diskussion zu erreichen. Dabei wird häufig ein erweiterter Arbeitsbegriff vor allen Dingen eingefordert, eben dass Hausarbeit auch als Arbeit anerkannt wird. Und das wurde vor allem in den 1970er Jahren in dieser Hausarbeitsdebatte stark diskutiert und auch versucht, in der Form von Öffentlichkeit, in die linke Öffentlichkeit zu tragen. Es ging die ganze Zeit um die Frage von Anerkennung reproduktiver Tätigkeiten im Haushalt als Arbeit. Und dabei wurde unter anderem nämlich ganz auch eine Position sehr präsent vertreten, die nämlich genau auf kollektive Reproduktion aus war und also dass auch Reproduktion der Gattung, Menschheit oder wie auch immer, dass das halt Momente von Produktion sind und damit doch auch Hausarbeit oder Erziehungsarbeit und Fortpflanzung doch produktive Tätigkeiten sind und damit doch eigentlich unmittelbar als Arbeit anerkannt werden sollten. Das nur als Beispiel. Und insgesamt ging es eigentlich in der ganzen Debatte da immer wieder darum, dass Hausarbeit produktiv ist, eben und durch diese Form von und eben Arbeit ist, ja, und dadurch eben sowohl ein erweiterter Arbeits- als auch ein erweiterter Produktivitätsbegriff eigentlich eingefordert wurde in den Diskussionen. Und welche Auswirkungen eine solche Erweiterung auf die Theoriebildung haben kann, wird Sonja auch noch anhand der neuen Diskussion in der queerfeministischen Ökonomiekritik wieder aufgreifen. Zuvor ist es aber günstig oder werde ich jetzt versuchen, einige gesellschaftliche Veränderungen, klar, nur schlaglichtartig irgendwie versuchen herauszustellen seit den ausgehenden 60er Jahren der zweiten Frauenbewegung etc. Und genau, dass ich einerseits durch den Übergang vom sogenannten Fordismus, dazu sage ich gleich noch was, zum sogenannten Neoliberalismus ebenso, auch die Frage nach der Trennung von der Sphären von Produktion und Reproduktion natürlich neu, also oder anders stellt auf gewissen Ebenen und andererseits sich auch einiges natürlich an der rechtlichen und auch gesellschaftlichen Stellung von Frauen verändert hat. Also das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie mit dem männlichen Ernährer und der Frau als Hausfrau und Mutter lässt sich, wenn auch nicht ausschließlich, dennoch in der Ära des Fordismus als Idealtypus verorten. Und also Fordismus geprägt durch Sozialstaat, Renten, also soziale Absicherung, klare Arbeitszeiten, Ernährerlohn etc. Und damit wurde natürlich auch ein spezifisches bürgerliches Kleinfamilienmodell auf jeden Fall unterstützt, also staatlich unterstützt. Das Leben der Frauen in der Bundesrepublik war bis in die 1960er Jahre durch die drei Ks geprägt, also Kinder, Küche und Kirche, was also quasi symbolisch stand für die Wertevorstellungen und es ist klar, was das Frauenbild war, als die Frau hat Hausfrau und Mutter zu sein. Und also jetzt gesamtgesellschaftliche Bilder. Die Herrschaft des Ehemanns über die Ehefrau war in dieser Zeit auch noch rechtlich fixiert. Es ging so weit, dass bis Mitte der 1970er Jahre Ehefrauen sogar ihre Ehemänner fragen mussten, also sogar noch laut BGB fragen mussten, wenn sie berufstätig sein wollten. Und hier wäre es natürlich auch eigentlich spannend, nochmal genauer zu gucken, welche Unterschiede sich da zur DDR-Geschlechterpolitik aufzeigen lassen würden, weil da schon 1949 eine rechtliche Gleichstellung festgeschrieben wurde. Und aber gleichzeitig natürlich über Staatsdoktrin etc. Das Ganze eigentlich nur im Bereich der Arbeit abgehandelt wurde, also dass an der Arbeitsfront der Versuch einer Gleichstellung, die auch also de facto nicht immer funktioniert hat, aber trotzdem ist nur da verhandelt wurde und natürlich in anderen gesellschaftlichen Bereichen geschlechtsspezifische Hierarchien sich durchaus auch fortsetzen. Heute hat sich insgesamt eine zumindest rechtlich festgeschriebene Gleichheit durchgesetzt. Das heißt aber nicht, dass damit alle Ungleichheiten verschwinden, nur dass sich eine Ehe dem unmittelbares, rechtlich begründetes Zwangsverhältnis, nämlich die Herrschaft des Ehemanns über die Ehefrau, verändert und teilweise natürlich auch aufgelöst hat. Veränderungen dieser Art stehen in einem weiterzufassenden Kontext ökonomischer Veränderungen, die ich jetzt auch nur ganz grob anreißen kann. So wird häufig ein Übergang von sozialer und ökonomischer Sicherheit, zum Beispiel durch soziale Rentenversicherung, im Fordismus zu einer neuen Selbstverantwortung, Flexibilisierung, Freiheit, aber auch Unsicherheit im Neoliberalismus, also flexible Arbeitszeiten, keine befristete Arbeitsstellen etc. und Self-Management und was ist nicht alles da, also wie man das noch beschreiben kann, kann ausgemacht werden. Während Arbeitsverhältnisse im Fordismus neben der genannten Absicherung auf feste Arbeitszeiten hatten, was ja auch, also, und damit eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit aufwiesen, ist in den letzten Jahrzehnten eine Aufweichung dieser Grenzen zu verzeichnen. Allein dadurch, dass nicht mehr ganz klar ist, wann arbeite ich, wann habe ich Freizeit, wann mache ich nicht in meiner Freizeit Sachen, die mich eigentlich wieder, also die Vorarbeiten sind für das, was ich dann wieder versuche, irgendwie zu vermarkten, irgendwie in Lohnarbeit umsetzen zu können, etc. Die neoliberalen Verhältnisse bieten dabei ja Freiheiten, aber auch neue Zwänge und vor allem auch neue Zwänge. Und die Ambivalenz ist jetzt, so will ich jetzt kurz, also zwei Beispiele nur ganz grob anreißen und vielleicht auch zu kurz, aber das eine ist, dass bei Hartz IV kann man es relativ gut rausstellen, dass einerseits eigentlich ein Rekurs auf klassische Familienbilder passiert darüber, dass Jugendliche bis 25 Jahre, glaube ich, gezwungen werden dürfen, zu ihren Eltern zurückzuziehen und wieder in den Hort der Familie quasi zurückgedrängt werden, und damit eigentlich das klassische Familienbild nochmal wesentlich stärker fixiert wird und auch über die Jahre eigentlich verlängert wird und auf einer anderen Seite aber über das Konzept der Bedarfsgemeinschaft dann eben jetzt nicht mehr unmittelbar eine Form von heterosexueller, ehelicher Zweierbeziehung gefordert wird, sondern da aus staatlich-ökonomischer Sicht oder wie auch immer, dass dann plötzlich egal ist, mit wem, wer, wie zusammenwohnt, nur Hauptsache es nur dieser ökonomische Gesichtspunkt eine Rolle spielt und damit halt auch andere Beziehungsmöglichkeiten anders, auch wenn auf ein bisschen komischen Level anerkannt werden. Das andere ist natürlich, das andere Beispiel wäre, dass Hausarbeit primär, also wesentlich stärker ausgelagert wird, dass die sonst genannte, ich habe sie jetzt noch nicht genannt, aber ist sonst häufig präsent, die Doppelbelastung der Frau, wenn sie dann, also dadurch, dass sie jetzt berufstätig ist, jetzt stärker auf in einen semi-prekären Dienstleistungssektor ausgelagert werden kann, dadurch natürlich auch für Frauen oder die Personen, die sonst die Haushaltstätigkeiten ausüben würden, andere Formen von Freizeitmöglichkeiten entstehen. Dass aber gleichzeitig wiederum da diese semi-prekären Arbeitsverhältnisse eigentlich in spezifischen Radien passieren, die häufig, also wo häufig Menschen mit Migrationshintergrund das ausführen müssen, da nochmal andere Zwangsverhältnisse entstehen, die wiederum verstärkt werden. Und das heißt, dass die Freiheit der Ehe, dem Hausfrau jetzt ganz verkürzt, dann wiederum Zwangsverhältnisse für die Menschen, die das jetzt diese Tätigkeiten ausführen, für Minimallöhne etc. Naja. Okay, und zeitgleich zu diesen ökonomischen Verschiebungen lässt sich innerhalb der feministischen Diskussion im Bereich der Geschlechterverhältnisse ein Aufkommen der Queer Theory konstatieren. Darin verschiebt sich auch grob gesagt der Fokus von einem unmittelbaren Kampf um gesellschaftliche Anerkennung der Frau zu der Forderung der Aufweichung bis hin zur Auflösung der zweigeschlechtlichen Ordnung und oder der zweigeschlechtlichen heterosexuellen Normvorstellung, was natürlich auch trotzdem mit Anerkennungsfragen verbunden bleibt. Und in diesem Feld sind jetzt die Theorien auch zu verorten, die sich wiederum aus einer queer-theoretischen Perspektive auf Ökonomie konzentrieren, beziehungsweise das aus dieser Perspektive betrachten und versuchen zu theoretisieren. Und da würde ich jetzt an Sonja übergeben.
Ja, konkret werde ich euch jetzt zwei Modelle vorstellen. Das habe ich ja auch schon gesagt. Also es geht einerseits um die Theorie oder Theoretisierung zweier Autorinnen, die eigentlich Geografinnen sind. Die kommen aus Australien, heißen Catherine Gibson und Julie Graham, veröffentlichen allerdings unter dem Pseudonym J.K. Gibson Graham. Also die entwickeln ihre Theorien zusammen und haben sich deswegen auch entschlossen, sich dieses unter einem Namen einfach zu veröffentlichen. Ja, da sind schon verschiedene Artikel entstanden. Das, was aber jetzt in den queerfeministischen Kreisen diskutiert wird, ist hauptsächlich ihr Buch. Das heißt The End of Capitalism as We Knew It. Da deutet sich dann vielleicht schon an, das ist ein ganz großer Wurf. Das ist ursprünglich 1996 veröffentlicht, aber 2006 dann nochmal. Das gibt's auch noch gar nicht auf Deutsch, deswegen ist das vielleicht auch noch relativ beschränkt in seiner Rezeption. Und das zweite ist das Modell der sexuellen Arbeit. Da ist jetzt gerade, also 2007, das Buch Sexuell Arbeiten daraus entstanden von Renate Lorenz und Brigitta Kuster. Die haben zusammen mit Pauline Baudry, glaube ich, spricht man sie aus, schon ein Buch veröffentlicht, das heißt Reproduktionskonten fälschen, wo sie auch schon den Begriff der sexuellen Arbeit einführen, aber da auch viel noch eher so Artikel übersetzt haben aus dem Englischen. Genau. Ich habe jetzt versucht, um das ein bisschen deutlich zu machen, also das sind zwei sehr unterschiedliche Konzepte, die sich mit unterschiedlichen Fragen beschäftigen und am Ende vielleicht auch an unterschiedlichen Enden der Ökonomiekritik landen. Um das trotzdem ein bisschen zusammenzuhalten, habe ich also jeweils eine Dreiteilung versucht, und zwar erstens die Ausgangspunkte zu nennen, zweitens die zentralen Begriffe vorzustellen, zu erläutern, was sie eigentlich damit wollen und auch schon Kritik daran zu äußern. Und als dritten Punkt auch immer zu sagen, was gibt's denn da für eine praktisch-politische Perspektive? Haben Sie Ansätze für die Frage, was ist zu tun? Und schließen sich insofern auch an die zweite Frauenbewegung an, wo es die enge Vermittlung von Praxis und Theorie auch schon immer angestrebt wurde. Ja, ich fange jetzt an mit der Vorstellung von Gibson Graham. Die kommen ganz eindeutig aus einem aus marxistischen Kreisen. Also die haben sowohl Marx gelesen als auch viel mit marxistischen Leuten diskutiert. Denen war ein bisschen Unwohl dabei und da entstand dann auch die Idee zu ihrem Buch oder zu ihrem Konzept, nämlich die Dekonstruktion des Kapitalozentrismus. Das ist so ein Wortungetüm, wo sie aber sagen, das ist nämlich genau passend, weil wir wollen das Monster des Kapitalismus dekonstruieren. Ganz wichtig bei ihnen ist eben die Frage, wie können wir Kapitalismus überwinden? Die Analyseebene tritt also eher in den Hintergrund, aber mit der Frage, wie können wir das Ende des Kapitalismus herbeiführen, wird eben auch dieses ganz große Fass gemacht. Ich sagen würde, das fällt ihnen am Ende auch auf die Füße. Der kapitalozentrische Diskurs ist also der Zentralbegriff bei Gibson und Graham. Das bedeutet eigentlich, dass sie sagen, sowohl in den marxistischen Analysen als auch in den kapitalismuskritischen oder in den auch in den feministischen ökonomiekritischen Theorien wird Kapitalismus immer so dargestellt, als wäre es ein allumfassendes und ein einheitliches System, aus dem es sowieso gar kein Entrinnen gäbe. Da sagen sie, naja, das finden wir nicht so cool, wir wollen da irgendwie eine Perspektive entwickeln, da wieder rauszukommen. Und nutzen dann queer-feministische oder Gender-Theorien, um dieses Biest, wie sie sagen, oder dieses Monster des Kapitalismus kleiner zu machen. Also ganz eindeutig geht ihre Kritik auch an Feministinnen, die insofern an dem Monster mitgebaut haben, dass sie versucht haben, eben zum Beispiel Hausarbeit als Arbeit zu konzeptionalisieren. Das heißt, Arbeit den Kapitalismus noch größer gemacht haben damit, dass sie Reproduktionsarbeit und das, was zu Hause stattfindet, eben mit einbezogen haben. Da sagen sie, ja, an dem kapitalozentrischen Diskurs ist eben das Problem, wenn der allumfassend ist, müssen wir auch alle Phänomene, alle Tätigkeiten auf den Kapitalismus beziehen. Daraus erklärt sich auch dieses Wort Kapitalozentrismus. Das ist nämlich so eine Parallelbildung zum Phallozentrismus, der vielleicht, ich erkläre Ihnen nochmal, also Phallozentrismus ganz kurz, heißt eigentlich, dass der Phallus das zentrale Symbol ist, das nach sich zieht, dass das Männliche, also der Mann oder das, was als männlich konnotiert wird, als die Norm aufgebaut wird. Und so sagen sie eben, ja, so ist der Kapitalismus in jeglichen Diskussionen um Ökonomie, das, was im Zentrum steht, der ist die Norm. Und alles andere, was nicht deckungsgleich damit ist, ist dann notwendig mangelhaft. Also so wie alles Nicht-Männliche oder auch Weibliche, aber eigentlich also im größeren Sinne nicht-männlich ist, ist eben notwendig mangelhaft, weil es nicht-männlich ist und ist damit auch weniger wert. Dagegen wollen sie angehen und sagen, ja, dann müssen wir eben das andere, was nicht Kapitalismus ist, also so wie das andere, so wie Feministinnen sagen, ja, das Weibliche ist aber auch was Eigenes wert, das muss aufgewertet werden, manche Feministinnen, sagen sie, ja, wir müssen das andere, das nicht Kapitalismus ist, sichtbar machen und aufwerten. Wir müssen zeigen, dass es eigene Qualitäten hat. Ihre Lösung ist also, gegen das Monster zu kämpfen, indem sie das verkleinern wollen. Sie nehmen dann Bereiche heraus aus dem Kapitalismus. Sie nennen das auch Denaturalisierung und Dekonstruktion. Also das sind auch zwei Begriffe, die sie aus der Gender-Theorie übernommen haben und sagen, ja, so wie immer getan wird, das Geschlecht, also nur Ausdruck der Natur ist, wird Kapitalismus als Natur gefasst, als etwas, was eben unumgänglich ist und dann kommt automatisch da das raus, was wir jetzt in unserer Realität vor finden. Da sagen sie, nee, 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 das dürfen wir halt eben nicht so sehen, sondern das ist, Kapitalismus ist ein Konstrukt. Und wir müssen eben ja auch das sichtbar machen, was dazwischen passiert. Das, was außerhalb des Kapitalismus ist, oder sein soll nach ihnen, ist zum Beispiel Hausarbeit, klar, aber auch so etwas wie Sklavenarbeit stellen sie da als, also als nicht-kapitalistische Vergesellschaftungsform. Dann kommen sie auch dazu zu sagen, sowas wie Selbstständigkeit ist nicht-kapitalistisch. Sie wollen also Kapitalismus wirklich so verkleinern, dass sie sagen, ja, das ist nur noch das, was eine Mehrwertproduktion ist. Und bei der Selbstständigkeit, also wenn ich jetzt mich als Tontechnikerin selbstständig mache, werde ich dann nicht direkt von einem Kapitalisten ausgebeutet, für den ich irgendwas produziere, wobei eben auch Mehrwert entsteht. Und der Kapitalist eignet sich dann den Mehrwert an. Sondern wenn ich selbstständig bin, dann gehört der Mehrwert ja trotzdem einfach weiterhin mir und ich kann den ausgeben. Da auf die Kritik daran, ja, da kann man nochmal eingehen. Also das ist natürlich, also wir finden das höchst fragwürdig, ob man das sagen kann, dass irgendwie da mehr, also Selbstständige weniger in den Zwängen des Kapitalismus unterliegen als Menschen, die in der Fabrik arbeiten. Aber das, da wir uns jetzt heute mit Hausarbeit ja zentral beschäftigen, gehe ich da jetzt noch weiter drauf ein, indem sie nämlich die Hausarbeit als nicht-kapitalistischen Bereich identifizieren oder aufwerten wollen, fallen sie eigentlich hinter Bemühungen zurück, die genau nämlich die ganze Zeit ja von Feministinnen geleistet wird, indem sie sagen, ja, das ist einfach was ganz anderes und das hat mit Kapitalismus gar nichts zu tun, wo wir gerade gehört haben, es ging immer darum, auch zu sagen, ja, aber die Reproduktionsarbeit hat was mit der Produktion zu tun, also dass es Kinder gibt, die dann wieder als Arbeitskräfte später auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ist ein notwendiger Bestandteil, dass das kapitalistische System funktioniert. Einher geht damit, dass sie sagen, ja, dass Hausarbeit oder Care-Work, wie das eigentlich so im feministischen Bereich eher genannt wird, was eben Kindererziehung zum Beispiel umfasst, aber auch Pflege der Kranken, der Alten, halt sehr viel diese Fürsorgearbeit, die oft unentgeltlich besteht, wird damit auch tendenziell aufgewertet. Das heißt, da funktionieren andere Ethiken, sagen sie, das ist irgendwie selbstlos und freundlicher und ökologisch. Also so in so eine Richtung geht das, dass sie sagen, ja, das ist was ganz anderes und das ist auch viel besser und deswegen müssen wir da eigentlich uns drauf konzentrieren und das stark machen. Damit hängt auch zusammen, also so eine Kritik, die wir haben an ihrer Herangehensweise, dass sie nämlich Kapitalismus nur noch als Diskurs verhandeln. Also es geht nur noch darum, wie reden wir über Ökonomie und wir können einfach sagen, ja, da gibt es Bereiche, die sind halt nicht kapitalistisch und dann wird die Welt gleich ganz anders. Also so wird es eindeutig, werden da die Zwangsverhältnisse verharmlost, also dass es so eine knallharte materielle Realität gibt, die zum Beispiel auch Selbstständige trifft. Also als ich muss halt irgendwie sehen, woher ich meinen dicken Kohle kriege, um mir mein Brot zu kaufen und die Miete zu bezahlen, ist von denen überhaupt, also in deren Theoretisierung überhaupt nicht mehr in den Blick zu kriegen. Das, also man kann es noch größer nennen, eigentlich kommen Menschen in ihrer Theorie schon gar nicht mehr vor, also als konkrete lebende Wesen oder als konkrete Lebensverhältnisse. Daran hängt dann ja eben also auch, dass sie sich so ein Gleis der feministischen Ökonomiekritik völlig wegschneiden. Also wenn man sagt, feministische Ökonomiekritik fuhr immer zweigleisig, heißt, es ging einerseits um eine Aufwertung oder um eine Anerkennung der Frauen innerhalb des kapitalistischen Bereichs, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sage ich jetzt mal ganz kurz. Und es ging aber immer auch um die größeren, also das ist sozusagen der eine Bereich, und dann gibt es noch die beiden großen Bereiche, nämlich das, was nicht als Lohnarbeit stattfindet und das, was Lohnarbeit als Lohnarbeit stattfindet. Und auch da sagen sie, also auch da gibt es ja diese Schieflage, dass die Nicht-Lohnarbeit weniger anerkannt ist. Und sie arbeiten eben nur an dieser Schieflage, an dieser zweitgenannten und nicht mehr an der, dass innerhalb der Lohnarbeit es einfach geschlechtliche Unterschiede gibt, dass es geschlechtsspezifische Arbeitsteilungen gibt, dass damit Zuschreibungen verbunden sind, die auch die Freiheit von Menschen konkret einschränkt. Starke oder These wäre jetzt dazu zu sagen, sie kommen da schon sehr nah ran an eigentlich das, was Neoliberalismus heißt, also das, was im Neoliberalismus abgefeiert wird, nämlich alles ist different, alles ist ganz anders und alles hat zwar seinen eigenen Wert, aber die Verbindungen dazwischen werden gekappt. Das heißt, man kann sich ganz toll fühlen, dass alle Leute unterschiedlich sind und alle eigene Qualitäten haben. Aber, und das wird aber nur einfach als Freiheit gesehen. Also, dass ich mich ausleben kann mit allen Qualitäten, die ich habe, wird dann nur noch als positiv gesehen. Und eben, dass ich halt auch in Zwangsverhältnissen stehe, wo ich eben gar nicht als ich auftreten kann, wird nicht gesehen. Wir können ja später nochmal drüber reden. Ich komme jetzt nochmal erstmal zur praktisch-politischen Seite. Das ist nämlich, glaube ich, auch das, was sie eigentlich so attraktiv macht in queerfeministischen Kreisen, ist, die versuchen halt die Revolutionsfrage neu aufzurollen. Und ihre Lösung ist da, dieses kapitalistische Monster, das irgendwie alles auf einmal bekämpfen zu wollen und den Kapitalismus auf einmal abschaffen zu wollen, diese Frage müssen wir uns gar nicht stellen, sondern wir müssen ganz viele kleine, freundliche Monster schaffen. Das heißt, wir machen sozusagen Experimente mit alternativen Ökonomieformen oder weiten die es schon gibt. Also, sie verorten sie dann zum Teil auch irgendwie in nicht-westlicher Welt. Die müssen ausgeweitet werden. Und indem wir die immer weiter ausweiten, wird sich das mit dem Kapitalismus dann auch irgendwann erledigt haben. Da sie nennen das Community Economies, was auf Deutsch übersetzt jetzt so gemeinschaftliche Ökonomie heißt, die werden nur einfach rein positiv betrachtet von ihnen. Also eben, das wollte ich vorhin erklären, da werden nur noch die freiheitlichen Momente gesehen, aber das Gemeinschaft auch immer mit Zwangsverhältnissen einhergeht und das Geschlecht sich nicht einfach dadurch erledigt, dass ich nicht mehr mit Geld handle, also sondern zum Beispiel tausche oder mir Geschenke mache gegenseitig, dass damit so ein Problem wie geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nicht erledigt ist, kommt bei denen gar nicht vor. Was vielleicht, also naja, die kommen jetzt auch ganz schön negativ weg. Was wir schon legitim finden, ist ja, dass sie sich fragen, wie kann Bedürfnisbefriedigung anders organisiert werden als rein kapitalistisch, als Geld vermittelt. Wo wir sagen würden, ja, das ist eine total legitime Frage, wie kann ich mir mein Leben erstmal schöner machen? Also auch wenn ich nicht das große Ganze gleich abschaffen kann, ist es okay, dass ich sage, ja, ich möchte halt lieber in einer Wohngemeinschaft wohnen, wo wir unser Essen teilen. Aber sie bauen da eben so eine Riesentheorie drumherum, wo dann einfach vorne und hinten das Krachen geht. So, dann komme ich jetzt zur sexuellen Arbeit, die insofern eigentlich fast gegenteilig, ein gegenteiliges Konzept entwerfen. Die wollen nämlich im Gegensatz zu Gibson Graham nicht so eine stärkere Trennung der Sphären von nicht kapitalistisch und kapitalistisch, sondern die wollen gerade ihre Verwischungs- oder ihre Aufweichungsprozesse zeigen. Die untersuchen in Detailstudien wie und wo sich Erwerbsarbeit und Privates halt zeitlich und räumlich überlagern und wollen herausfinden, wie das passiert. Den Schnittpunkt, den Sie finden zwischen dem, was in Erwerbsarbeit und im Privaten passiert, liegt in den vergeschlechtlichten Körpern. Das heißt, auch das ist ja so eine Anknüpfung an die feministische Kritik, also ein Element immer davon war, ja, mit Marx können wir feministische Ökonomiekritik gar nicht so richtig betreiben, weil da wird immer Kapitalismus so verhandelt, als wäre das geschlechtsneutral, als wäre Arbeitskraft gleich Arbeitskraft, wo Sie sagen, nee, mein Arbeitskraftbehälter ist mein Körper und der ist schon immer, wird geschlechtlich in Schubladen gesteckt sozusagen und da müssen wir dran anknüpfen. Ja, der Zentralbegriff sexuelle Arbeit soll ausdrücken, dass in Arbeitsprozessen nicht nur Produkte hergestellt werden, sondern eben auch Subjekte. Das heißt, die wollen den Produktivitätsbegriff ausweiten. Sie schließen sich da an Foucault an, sozusagen, der sagt, ja, es geht nicht nur darum, Wert oder Produkte zu produzieren, sondern ich produziere mich auch immer selbst, nur einfach dadurch, dass ich irgendwie handle. Und dadurch, dass ich, wenn ich auf Arbeit bin, damit konfrontiert bin, von anderen als einem Geschlecht zugehörig wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich bin gezwungen, mich irgendwie dazu zu verhalten. Das heißt, ich produziere damit auch ein Geschlechterbild. Ich produziere damit ein Bild von mir, beziehungsweise reproduziere. Und diese Produktion ist ausgerichtet an geschlechtlichen Zuschreibungen. Und die können mir das Arbeiten erleichtern oder erschweren. Zum Beispiel, ne, jetzt klassisches Beispiel von mir, als Frau wird wahrscheinlich eher verlangt, dass ich auf Arbeit lächle als von einem Mann. Dafür sind Männer vielleicht dann eher aufgefordert, Sportgespräche mit ihren Kollegen zu führen. Und die machen es natürlich nicht so platt, sondern die machen das halt sehr detailreich in kleineren Analysen und versuchen dann auch zum Beispiel Ethnizität oder Homosexualität mit einzubeziehen. Also wenn ich mich als schwul geoutet habe auf Arbeit oder wenn ich mich als lesbisch geoutet habe auf Arbeit, verändern sich damit vielleicht auch die Erwartungen an mich. Also dass eine lesbische Frau mit anderen Erwartungen konfrontiert ist als eine heterosexuelle Frau. Das heißt, Ihre Herangehensweise an die Anerkennung ist also eher eine ganz andere, die nicht darauf zielt, eben in diesen beiden Bereichen sich zu bewegen, sondern Sie wollen über den Dualismus von Zwang und Freiheit eigentlich hinaus. Das heißt, Sie wollen nicht sagen, ja, auf Arbeit ist das Zwangsverhältnis und in der Privatheit gibt es die Freiheit. Oder im Kapitalismus ist das Zwangsverhältnis und im Nichtkapitalismus ist die Freiheit, sondern sie sagen, das passiert immer gleichzeitig. Ich bin immer gleichzeitig mit gesellschaftlichen Regeln konfrontiert und ich habe immer dabei freiheitliche Momente. Also ich kann eben auch Normenerwartungen bewusst durchbrechen und damit spielen und kann, da sehen Sie dann dieses widerständige Moment sozusagen, das, wo Veränderungen eben ansetzbar sind. Das heißt auch, Sie wollen wir würden das so einschätzen, die sind eigentlich näher an den neoliberalen Verhältnissen dran. Das heißt, indem Sie genau auf diese Verknüpfung von, indem Sie genau auf diese Verwischung von, ja, es ist nicht mehr so ganz klar trennbar, wo fängt die Freizeit an, wo fängt die Arbeit an, hinaus. Sie gehen damit eben dann ein darauf, dass sich Arbeit verändert hat. Ne? So wie man so klassisch sagen könnte, der Fordismus hieße halt, da ist ein Arbeiter, der hat normal Arbeitsverhältnis, also so von 9 bis 5 oder so, kriegt seinen Ernährerlohn und hat vielleicht auch noch einen Chef, der ihm die ganze Zeit, der seine Arbeit die ganze Zeit kontrolliert. Wohingegen heute Arbeitsverhältnisse vielleicht so sind, dass ich als weiß ich nicht, Grafikerin oder so, arbeite und zu Hause an meinem Mac sitze und ich kriege einen Abgabetermin und wann ich arbeite und wo ich arbeite und wie ich arbeite, wie lange das dauert, ist dann am Ende egal. Da schwingen natürlich freiheitliche Momente da mit rein, ne? Das ist ja auch nicht zu übersehen, aber sie bedeuten eben nicht das Austreten aus dem Kapitalismus. Was wir also gut daran, also oder wo wir so eine positive Stelle sehen bei dem Konzept der sexuellen Arbeit, ist, dass wirklich Körper mit einbezogen werden, also das Geschlecht wirklich ein integraler Bestandteil wird in der Analyse des Kapitalismus und die Frage nach Geschlecht eben auch nicht erst anfängt, wenn es um Kinder geht, ne? Also wenn es darum geht, wie ist das Geschlechterverhältnis zu Hause, wer kümmert sich um das Kind, wer macht die Hausarbeit, sondern dass wir sagen, ja, immer habe ich mein Geschlecht bei mir und in jeder Situation wird das relevant. Das ist aber zugleich auch ein Problem in ihren Theoretisierungen, weil die Analysen, die sie machen, halt sehr, sehr speziell sind. Also die untersuchen dann zum Beispiel die Subjektivierungsweisen und Migrationsweisen einer rumänischen IT-Spezialistin in München und kommen deswegen über eine Analyse der einzelnen Situationen eigentlich kaum hinaus. Also sie können keine Aussage über heteronormative Strukturen machen, die sie zwar annehmen, aber aus ihrem System gar nicht ableiten können oder es zumindest nicht tun. Ob sie das nicht können, wäre vielleicht auch zu diskutieren. Und der große Kritikpunkt läuft eigentlich darauf hinaus, dass sie den Arbeitsbegriff so erweitern, dass eigentlich wirklich alles, jedes Verhalten zur Arbeit wird. Also das, dadurch, dass sie sagen, ja, es gibt diese Trennung zwischen Privatleben und Arbeit eigentlich gar nicht mehr so wirklich, werden eben auch Freundschaftsdienste oder sowas zur Arbeit. Insofern, auch da könnte man zugespitzt sagen, stehen sie genau Gibson und Graham entgegen, dass sie sagen, ja, alles ist Arbeit, wo Gibson und Graham sagen, nee, aber das, was zu Hause stattfindet, ist ja keine Arbeit, weil sonst würden wir das dem kapitalozentrischen Diskurs unterwerfen. Und das ist nämlich, da was zu Hause stattfindet, ist was ganz anderes. Zum praktischen politischen Ansatz müsste ich noch sagen, habe ich jetzt schon so ein bisschen, den findet man nur darin, dass in einzelnen Situationen, die in geschlechtlichen Normen durchbrochen werden, größere politische Würfe sind mit denen eigentlich nicht zu haben. Dann würde ich wieder umgehen.
Danke. Also, ich würde das jetzt nur noch mal kurz zusammenfassen. Ich will nicht mehr wirklich was Neues dazu sagen, aber ich meine, du hast jetzt auch schon ein bisschen zusammengefasst noch. Aber also festzuhalten ist, dass bei Gibson Graham sowohl eigentlich dass eigentlich die materielle Ebene, die konkreten Lebensbedingungen außer Acht gelassen werden, da Zwangsverhältnisse etc. eigentlich auch irgendwie weggeredet werden, ein bisschen zu schön geredet werden als das andere Außen und was auch teilweise sehr perfide werden kann. Dass sie gleichzeitig auch eigentlich genau dieses Außen, also sie tun so, als könnte man es einfach herbeireden. Also jedenfalls liegt diese Art der wir reden anders über den Kapitalismus und dann wird er auch anders, so eine Deutung irgendwie schon nah. Und dagegen finden wir die Grundidee von Lorenz und Kuster, dieses Konzept der sexuellen Arbeit, eigentlich wichtig und richtig, wobei das Moment der Umsetzung, also vor allen Dingen finden wir das Motiv wichtig daran, jetzt nicht nur das sexuelle Arbeiten, sondern innerhalb von einem Arbeitsalltag, von auch spezifischen Tätigkeiten im Arbeitsalltag, die zugewiesen werden, dass da geschlechtliche Implikationen mit fortgesetzt werden oder auch aufgedrückt werden, dass eigentlich einem selbst ein mehr oder weniger eindeutiges Geschlecht zugeordnet wird und da aber auch Implikationen daraus folgen, wie mit einem umgegangen wird, was von einem erwartet wird etc., was Sonja ja auch schon ausgeführt hatte. Und das ist aber leider bei Lorenz und Kuster ja schon vielleicht durch die mangelnde theoretische Fundierung, vielleicht wollen sie das auch gar nicht, also vielleicht wollen sie gerade diese Offenheiten haben, aber dadurch legen sie halt auch nahe, das wirklich komplett auszuweiten, dass wirklich das alles zur Arbeit wird, alles sexuelle Arbeit wird, was man tut, und damit verunmöglichen sie aus dieser Perspektive heraus, was wir beide zumindest doch problematisch finden, die Möglichkeit von von Tätigkeiten, von Interaktionen, die eben nicht im Kapitalismus aufgehen oder in einer kapitalistischen Form von Vergesellschaftung komplett aufgehen. Und klar, es ist ein ganz eigenes Problem, und so richtig zu benennen ist es immer mal nicht, aber wir gehen schon davon aus, dass nicht jede soziale Interaktion Logiken wie Kosten-Nutzen-Rechnung oder Intention von gleichwertiger Gegenleistung oder was auch immer man unter kapitalistische Logiken sonst auf so einer unmittelbaren Ebene fassen würde, dass nicht alle sozialen Interaktionen darin aufgehen oder vollständig bestimmbar sind zumindest. Klar gibt es Momente, die sich darin vielleicht wiedergeben, und natürlich ist das keine zureichende Bestimmung eines Außens oder so. Das soll jetzt auch gar nicht jetzt das Konzept sein, wie man jetzt außerhalb der kapitalistischen Gesellschaft agieren kann oder sowas überhaupt artikulieren kann. Und wir gehen auch davon aus, dass auch in Freundschaften etc. natürlich spezifische Formen von Tauschlogiken sich reproduzieren können, aber dass wir nicht davon, also dass das nicht notwendigerweise der Fall sein muss. Und dass es vielleicht doch ein Mehr gibt, was es vielleicht auch, also wo es vielleicht auch wichtig ist, zu versuchen, das herauszuarbeiten oder in den Vordergrund zu rücken oder dem überhaupt einen Platz einzuräumen. Und abschließend würde ich jetzt dabei noch festhalten wollen, und deswegen hatte ich jetzt auch den Ansatz von Lorenz und Kuster stark gemacht nochmal, dass es wichtig ist, in der Kapitalismuskritik auch eine Hierarchie der Geschlechterverhältnisse mitzukritisieren, dass die verschiedenen, also ich davon aus, dass es erstmal primär verschiedene Herrschaftsmechanismen sind, Verhältnisse sind, die sich aber überlagern, die aufeinander einwirken und die sich gegenseitig bestärken und damit natürlich auch nicht komplett getrennt zu diskutieren sind. Und gleichzeitig aber auch eine Form von, also dass eine einheitliche, feste, fixe Theorie noch fehlt, dass aber auch die Frage ist, ob es nicht auch darum artikulierbar bleibt, solange es irgendwie offene Theorien dazu gibt.